Klartext bis zum Höhepunkt mit Sexologisch, dem Podcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Mein Name ist Magdalena und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Offen, ehrlich, knallhart und trotzdem mit ganz viel Gefühl.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von Sexologisch. Und heute geht's um das heiße Eisen und super spannende Thema, nämlich Squirten. Let it squirt. In aller Munde das Squirten, sei es jetzt aus Pornos oder ganz normal im Gespräch. Squirten, für alle, die das Wort noch nie gehört haben, wird auch, wenn man es bei Google eingibt, mit der weiblichen Ejakulation gleichgesetzt. Es wird auch in dieser Folge öfter mal vorkommen, dass ich von Frauen und Männern unter Anführungszeichen spreche, ganz einfach, weil es vor allem hier auch um einen geschichtlich aufgeladenen Diskurs geht. Und das ist, damit fange ich gleich an, weil es ist nicht verwunderlich, dass es gerade, wenn es um die weibliche Anatomie geht, also um alle Menschen mit Vulva, Vagina, Gebärmutter und Co., dass es da weniger Studien gibt, weniger Forschungsergebnisse als zum Beispiel für Menschen mit Penis. Warum? Zum einen liegt es bestimmt auch daran, dass ganz, ganz lange Frauen oder einfach auch Menschen mit Vulva der Zugang zu Bildung verwehrt wurde und vor allem auch zur Wissenschaft, also zur Forschung. Und deswegen gab es halt immer ganz, ganz viele männliche Perspektiven auf den weiblichen Körper. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, wir befinden uns nach wie vor in einem ganz widersprüchlich diskutierten Feld, vor allem auch in Fachdiskursen. Und da geht es zum einen um den G-Punkt, wobei G-Punkt nicht unbedingt mein Lieblingswort ist. Ich würde eher G-Zone oder G-Fläche dazu sagen. Warum, erkläre ich dann später noch. Und die weibliche Ejakulation oder das Squirten. Weil es nach wie vor Menschen gibt, die sagen, das gibt's nicht, Prostatagewebe bei Frauen ist Schwachsinn, das gibt's auch nicht. Manche streiten ja nach wie vor diese Klitoris in ihrer anatomischen Größe eigentlich auch ab. Das heißt, auch im medizinischen Fachdiskurs wird dann auch viel diskutiert. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz vieles zu erforschen, aber es gibt sehr wohl auch schon Ergebnisse. Zum einen kann man viele Dinge aus ganz, ganz, ganz alten Texten und Schriften schon herleiten, aber natürlich auch gerade in den 70er Jahren in der Frauenbewegung nochmal ist da auch viel aufgebrochen. Und das Spannende ist ja, bei diesem ganzen Diskurs ja eigentlich auch, wenn es für viele Frauen Lebensrealität ist zu squirten, für manche nicht, also manche squirten auch niemals in ihrem Leben, manche haben es mal gemacht und es hat ihnen nichts gegeben oder ihnen einfach auch nicht gefallen. Das ist so individuell, aber alleine wenn es Menschen gibt, die sagen, ich kann das, das gehört zu meinem Alltag dazu, zu meiner Lebensrealität, wieso gibt es dann immer noch so viele MedizinerInnen, die sagen, nein, dieser körperliche Vorgang wird sozusagen dann negiert und stattdessen werden dann halt Harnwegsinkontinenzen diagnostiziert, was ganz oft einfach nicht stimmt. Sicher sind Harnwegsinkontinenzen nicht so toll und können auch vorkommen, aber beim Squirten wird kein Urin ausgeschieden, also eigentlich nur 1-2%. Das Ejakulat an sich ist ja auch noch nicht so im Detail erforscht, aber dazu später. Die Frage ist doch vielmehr, warum wird Menschen, die das für sich so erleben im Körper, ganz oft gesagt, mit dir stimmt was nicht oder ich glaube dir nicht, dass das geht, dass es das gibt. Das ist nur so eine Frage, die ich mal in den Raum werfen möchte, einfach weil ich mir denke, ja, darüber könnten wir uns auch mal unterhalten. Also da müssen wir alle noch ganz, ganz viel lernen. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, gibt es noch einen kleinen geschichtlichen Exkurs. Nämlich das Squirten oder die weibliche Ejakulation, das ist bereits im alten China schon in Texten beschrieben. Und da ist es total spannend, weil natürlich auch das Bild von Männern und Frauen dort sehr interessant dargestellt ist. Das Prinzip von Yin und Yang kennt man ja. Das Interessante ist aber, dass in diesen alten chinesischen Texten gesagt wird, dass der Mann nicht ejakulieren soll, weil er dadurch Lebenskraft verliert. Die Frau aber hingegen in diesen Texten so oft ejakulieren kann, wie sie will und das Lebenssäfte sind und die den Mann auch stärken und kräftigen. Also total interessant, wie unterschiedlich diese Bilder sind. nichts ganz Neues mehr, aber es ist halt, finde ich, sehr spannend, wenn man sich diese ganz alten Texte auch ansieht. Das Gleiche findet man auch in altindischen Texten natürlich und natürlich auch im Tantra. Es ist wirklich irre spannend und wer sich dazu vertiefen möchte oder allgemein zum Thema Squirten sich wirklich auch fachlich fundiert vertiefen möchte, dem würde ich das Buch Spritzen, Geschichte der weiblichen Ejakulation von Stefanie Herdle empfehlen. Das ist im Nautilus Flugschrift Verlag erschienen und ist wirklich auch super zu lesen, auch wenn man nicht von irgendeinem wissenschaftlichen Fach kommt, aber trotzdem Dinge nachschlagen möchte. Es ist wirklich gut recherchiert. Es hat überall super Angaben, wo man Dinge weiter nachlesen kann, wo die Informationen her sind. Ich liebe sowas bei Büchern. Hat auch Bilder drin. Ja, schwarz-weiß, aber es hat Bilder drinnen. Und das Interessante ist, wenn man sich das im Detail anschauen würde, würde man auch sehen, wie kulturell bedingt natürlich auch die Stellung der Frau aussieht. Aber das ist dann wieder, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und deswegen sei ich dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Wie ist das jetzt mit dem Squirten? Also da gibt es ganz viele verschiedene Studien und im Schnitt geben da zwischen 10% und 69% der Menschen mit Vulva an, dass sie bereits irgendwann einmal beim Sex ejakuliert haben. Trotz dieser schwankenden und vor allem eigentlich hohen Zahlen ist es aber gut möglich, dass viele gar nicht wissen, dass sie ejakuliert haben. Warum? Manche halten eben diese Flüssigkeit für Vaginalflüssigkeit, die sowieso sozusagen ausgeschüttet wird bei sexueller Erregung, wenn halt eine Erektion stattfindet. Und viele sagen dann, ja, gerade wenn es größere Flecken sind im Bett, dann muss das ja vom Partner sein, dann kann das ja nicht von der Frau sein. Und wenn es dann aber ganz sicher der Partner nicht gewesen ist, dann fängt für viele so an, oh mein Gott, wie peinlich, dann habe ich mich ja vielleicht angepinkelt. Und für viele fühlt sich dieses Ejakulieren auch an, als würden sie sich anpinkeln. Und das liegt daran, dass da eine ganz bestimmte Zone rund um die Harnröhre eben sehr intensiv empfunden wird. Das heißt, es ist total normal, dass sich das so anfühlt. Und das Spannende ist aber, in der Wahrnehmung ist es so, wenn wir das trainieren oder schulen, dann können wir das sehr wohl auch lustvoll empfinden oder eben anders wahrnehmen, weil es eben nicht ein Harndrang ist, aus der Harnblase heraus, sondern das ist eben ein Gewebe rundherum. Und jetzt kommen wir zum ersten Punkt, das wird tricky. Ja, auch Frauen haben eine Prostata. Dass Männer eine Prostata haben, weiß man. Die ist ungefähr kastaniengroß und liegt eben rund um die Harnröhre. Ganz wichtig auch, weil ansonsten das Sperma gar nicht befruchtungsfähig ist, wenn da die Flüssigkeit von der Prostata nicht mit dabei ist. Aber auch Frauen haben Prostatagewebe. Das entsteht so in der 6. Schwangerschaftswoche, ist das alles noch gleich und dann entwickelt sich sozusagen das Geschlecht weiter. Das heißt, wir alle kommen eigentlich mit denselben Anlagen oder wir entwickeln uns alle aus denselben Anlagen. Und jetzt ist es so, dass dieses Prostatagewebe nicht wie eine Kastanie aussieht bei Menschen mit Vulva, sondern vielmehr wie so ein Gewebekonstrukt, das rund um die Harnröhre liegt. Und das ist, finde ich, das ganz, ganz Spannende. Das Prostatagewebe umgibt die Harnröhre und dazu kommt auch noch klitorales Gewebe. Das heißt, die Kombi macht's. Das ist irre, irre spannend. Und noch viel spannender, es schaut einfach nicht bei jedem Menschen gleich aus. So wie die Prostata bei Menschen mit Penis sieht meistens sehr, sehr ähnlich aus, also in so einer Kastanienform. Bei Menschen mit Vulva ist das anders. Da kann dieses Drüsengewebe, nennen wir es mal so, ganz, ganz unterschiedlich aussehen und ganz, ganz unterschiedlich auch ausgeprägt sein. Das kann man leider selber nicht beeinflussen, selbst wenn man gern mehr Drüsengewebe hätte. Das kann man sich nicht aussuchen. Und das Spannende ist, diese Drüsen haben ganz viele verschiedene Namen, unter anderem eben auch parauretrale Drüsen oder auch bekannt Skene-Drüsen. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Drüsenausgänge, wo sozusagen das Ejakulat dann auch rauskommen kann. Das kommt auch nicht aus der Harnröhre, sondern aus diesen Seitenkanälen, nenne ich sie jetzt mal. Und wie viel Flüssigkeit da rauskommt bei einmaligem Ejakulieren, das ist ganz, ganz individuell. Das kann bei manchen wirklich viel sein, also so halber Liter mäßig. oder viele erzählen, dass es ganz, ganz viel ist. Und bei anderen kann das sogar so wenig sein, dass es einem vielleicht auch gar nicht so bewusst auffällt anhand der Flüssigkeit jetzt. Das heißt aber, wenn ich das ausprobieren will, bietet es sich natürlich an, das entweder in der Dusche oder der Badewanne zu machen, wenn ich keine Riesensauerei haben will. Oder auf jeden Fall auch ganz gut machbar ist, wenn man ein paar Handtücher drunter legt, einfach damit man sich wohler fühlt. Und es gibt auch tatsächlich ganz viele Frauen, die sagen, ich gehe vorher lieber zur Sicherheit nochmal pinkeln aufs Klo, um sich ganz sicher zu sein, die Blase ist leer, das kann nichts von der Blase sein. Genau, also es ist, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Wenn man es ausprobieren will, dann sind das bestimmt ganz nette Tipps. Erzählt mir dann auch gern, wie es war. Jetzt sind wir schon bei der Flüssigkeit. Und ich werde ganz, ganz oft gefragt, eben weil es sich so anfühlt, als würde man pinkeln, weil es ja rund um die Harnröhre liegt, ob das denn auch Urin ist. Und die Antwort lautet, 1-2% davon können Urin sein, die anderen 98-99% sind es aber nicht. Ja, woraus besteht denn dieses Ejakulat dann überhaupt? Zunächst variieren natürlich diese Flüssigkeiten sowohl von der Farbe als auch vom Geruch und von der Beschaffenheit. Und ganz viele sagen, das ist bei ihnen auch zyklusabhängig, ernährungsabhängig und sieht deswegen auch oft unterschiedlich aus. Und das kann eben von durchsichtig bis milchig bis hellgelb alles sein. Und in diesem Ejakulat ist Glucose enthalten und PSA. Und PSA ist einfach die saure Prostataphosphase, die man bereits vom männlichen Prostatasekret einfach kennt. Und natürlich hat man es auch auf Hormone untersucht, wobei da stehen natürlich noch diverse Untersuchungen aus, aber man hat an Hormonen hat man Serotonin drin festgestellt. Genau, also es besteht auch großteils aus Wasser und anderen Stoffen aus dem Körper, aber es ist kein Urin. Riecht auch nicht nach Urin meistens. Das ist eben dieses spannende, interessante und es unterscheidet sich auch meistens von der klassischen Vaginalflüssigkeit oder Vaginalsekret klingt immer so, als hätte man irgendeinen Ausschlag oder so. Aber es unterscheidet sich in dem, dass es eher flüssiger ist als cremig oder klebrig. Die normale Vaginallubrikation, die ja stattfindet bei Erregung vom Körper, ist ja nicht flüssig wie Wasser, sondern eher etwas fester gebunden, etwas gleitender. Und viele beschreiben das beim Squirten, dass das nicht so gleitend ist, sondern eher flüssiger. Was nicht heißt, dass es bei allen so ist, aber das wissen wir ja mittlerweile hoffentlich eh schon. Das ist gerade, wenn es ums Thema Sexualität und Körper geht, kein Normal in dieser Form gibt. Dann ist auch ganz oft die Frage gekommen, können jetzt eigentlich alle Frauen, wenn sie möchten, squirten oder squirten lernen? Und da muss ich sagen, es ist ja gerade tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, mit dem wird auch ganz viel Geld gemacht. Ich finde es super unterstützenswert, wenn Menschen sich mit ihrem Körper beschäftigen wollen, um ihr volles sexuelles Potenzial zu entfalten. Ich denke aber, dass es zusätzlich Stress ist, wenn ich squirten lernen will und es einfach nicht hinbekomme. Und das kann sein, dass ich gar nichts falsch mache, sondern vielleicht sogar die Gehfläche stimuliere oder auch andere Flächen. Aber dass es bei mir einfach so wenig ist, dass es gar nicht auffällt. Und bei manchen kann es dann sogar auch so sein eben, dass sie es total unangenehm finden, dann zu squirten. Und viele beschreiben es als total genial, weil es halt irgendwie ein Druckabbau ist. Squirten kommt übrigens auch nicht immer gekoppelt mit einem Orgasmus, auch gleich vorweg. Das heißt, nur weil eine Frau zum Beispiel abspritzt und squirtet, heißt das nicht, dass sie bereits einen Orgasmus hatte oder haben muss oder haben wird. Und ich denke einfach, dass bei solchen Kursen, vor allem wenn es in so Gruppen ist, ganz oft diese Individualität verloren geht. Und eigentlich viel mehr Stress dadurch entsteht, dass man sich mit anderen vergleicht. Was jetzt nicht heißen soll, dass ihr nicht euren Körper gern entdecken und erkunden dürft. Also da bin ich sowieso Fan davon und immer vorn mit dabei. Was ich euch auch noch sagen wollte, woher kommt denn dieses Squirten, also dieser Begriff eigentlich? To squirt heißt ja frei übersetzt eigentlich abspritzen. Und wenn man es googelt, kommt man gleich auf die Wikipedia-Seite, die weibliche Ejakulation erklärt. Wobei es spannend ist, dass da jetzt extra weiblich dazu geschrieben wird, weil eigentlich kommt Ejakulation vom lateinischen Wort ejaculari, was so viel bedeutet wie auswerfen oder herausschleudern. Herausschleudern finde ich echt lustig. Und irgendwann wurde das eigentlich geschlechtsneutrale Wort dann mit dem klassischen Samenerguss von Menschen mit Penis gleichgesetzt. Und die weibliche Ejakulation ist irgendwann einfach verschwunden, weil man nicht mehr drüber gesprochen hat. Auch so interessant. Sprache erzeugt Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz sage und höre, aber es ist so, wenn ich nicht mehr drüber spreche, verschwindet es irgendwie und dann müssen wir es wieder irgendwie hervorheben, um es zu benennen. Und das ist eigentlich ganz, ganz interessant, dass das einfach so in Vergessenheit wieder geraten ist und dann erst wieder zurückkommt, obwohl es ja für ganz viele Menschen halt zum Alltag dazu gehört, zur Lebensrealität. Ganz interessant ist eben, in dem Kontext wird ganz oft gesagt, du musst den G-Punkt finden und wenn du den G-Punkt findest, dann kannst du squirten. Und das ist Blödsinn, weil viele einfach auch gar nicht auf die G-Zone anspringen, sondern squirten durch äußere klitorale, also Stimulation oder auch innere klitorale und vaginale Stimulation oder manche sogar bei analer Stimulation squirten können. Das ist ganz unterschiedlich. Manche squirten bereits am Anfang, bevor sie so richtig erregt sind, also ganz am Anfang noch, andere squirten danach oder während einem Orgasmus. Das ist so individuell und da gibt es noch viel, viel zu wenig Studien dazu. Aber so viel sei euch gesagt, das gibt's alles und das alles ist normal. Gerade wenn man dann doch die G-Fläche suchen will, und ich glaube, einige von euch würden das trotzdem gern machen, dann ist es bei vielen ist es einfach so, dass diese G-Fläche halt nicht bei allen an der gleichen Stelle liegt. Das heißt, sie liegt schon im Inneren von der Vagina, aber sie liegt eben nicht bei allen an der gleichen Stelle. Also diese klassischen Anleitungen, die man findet, ist ja, such die G-Fläche, übrigens heißt G-Punkt, warum ich G-Fläche sage, erkläre ich jetzt vorher noch kurz, bevor ich die praktische Anleitung sage. G-Punkt ist die Übersetzung von G-Spot und G-Spot hat der Typ, der hieß Grevenberg, der den anscheinend gefunden hat, wobei viel eher benannt hat, ob er ihn gefunden hat, weiß ich jetzt nicht. Und wie er ihn gefunden hat, finde ich spannend. Wäre eigentlich lustig zu wissen. Jedenfalls steht das G halt für Grevenberg und Punkt würde für mich meinen, als gäbe es da so ein kleines Wunderknöpfchen und wenn ich auf das drauf drücke, dann squirtet die Frau und hat unzählige multiple Orgasmen und dann ist sowieso alles wunderbar und schön und wir sind happy peppy. Das gibt's nicht. Es ist auch kein kleiner Punkt, es ist eine Fläche. Und diese Fläche fühlt sich für alle Menschen auch verschieden an. Und wenn man diese klassischen Anleitungen sich ansieht, dann wird meistens erklärt, du fährst mit dem Finger in die Vagina rein, machst dann so eine Komm-her-Bewegung oder Knusper-Knusper-Knäuschen, wie ich gern dazu sage, und fühlst dann an der Oberseite Richtung Bauchdecke so eine leicht geriffelte Struktur, wobei sich da ja auch jede Vagina unterschiedlich anfühlt im Inneren. Das heißt, auch das ist jetzt nicht gesagt, dass sich das bei euch auch so anfühlen muss. Bei 45% ist es oben an dieser Bauchdecke, diese G-Fläche. Bei manchen ist es auch links und rechts seitlich und bei wieder anderen findet man sie eher unten im Vaginalbereich. Und dann nochmal unterschiedlich ist es, wie tief drinnen denn. Bei manchen ist es so eine Fingerkuppe weit drin, bei anderen dann so zwei. Also es sind dann so 3 cm im Schnitt, je nachdem wie lange Finger ihr habt oder den ganzen Finger rein, das ist dann unterschiedlich. Auch das variiert und jetzt kommt's, viele Frauen geben auch an, dass ihre G-Fläche wandert, also dass die nicht jeden Tag an der haarscharf gleichen Stelle ist. Und das Spannende bei der G-Fläche ist ja auch, dass ganz viele Frauen, die diese Fläche finden, im ersten Moment das gar nicht so angenehm finden, diese zu berühren und zu stimulieren, weil es sich eben ein bisschen komisch anfühlt. Zum einen, wenn wir vaginal, wann führen wir uns denn vaginal was ein? Also die Wahrnehmung im Vaginalbereich ist ja bei den meisten nicht von vornherein stark geschult, sondern muss auch erst erlernt werden. Und das zweite Thema, was dann noch kommt, ist auch, dass einfach das so, da es rund um die Harnröhre liegt, das Gefühl, dass aufs Klo gehen müssen, so im Fokus und im Vordergrund steht, dass viele den Rest gar nicht genießen können. Und das ist einfach so ein Grundthema, diese beiden Hürden mal zu überwinden. Und dann schauen wir weiter. Auch ganz wichtig, wenn man nach seinen G-Zonen sucht, das können auch mehrere Zonen sein, ist es nicht dann zu suchen, sich aufs Bett zu werfen und anfangen, drin herumzusuchen. Bei ganz, ganz vielen erwachen G-Zonen sozusagen auch erst, wenn sie schon sehr erregt sind. Das heißt, viele hatten dann vorher zum Beispiel schon einen Orgasmus und haben dann diese G-Zone, diese besondere, super angenehme Zone nochmal entdeckt. Und das Spannende eben, wie gesagt, 45% empfanden das Stimulieren der G-Zone anfangs als unangenehm und haben dann aber entdeckt, wie es sich lustvoll anfühlen kann. Diese Studienergebnisse, die ich jetzt mit euch teile, sind von omgyes.com, also Oh My Gosh Yes. Das ist eine mega geniale Plattform. Ich kann sie euch nur empfehlen. Super gut recherchiert. Da haben über tausende Frauen erzählt zwischen 18 und 90 Jahren gefühlt, wie sie selbst am besten zum Höhepunkt kommen, wie sie masturbieren, wie sie ihre Sexualität genussvoll leben, auch wie sie ihre G-Zonen finden. Und das ist irre spannend, weil daraus kann man halt wirklich was lernen. Und es ist wirklich unglaublich nett aufbereitet. Und da eben haben sie dann auch aus diesen Aussagen, diesen Befragungen auch Studienergebnisse zusammengefasst. Das Interessante ist einfach, dass bei ganz vielen ist es so, dass eben die G-Zonen zuerst mal erwachen, nachdem der Sex schon eine Weile im Gang ist oder die Selbstbefriedigung oder was auch immer. Und am Anfang ist es eher so eine sanfte Berührung der G-Zone und dann wird der Druck und die Intensität allmählich gesteigert. Und das Spannende ist halt, dass da wirklich der Druck sehr im Fokus steht, also zuerst sehr sanft und dann mehr Druck. Und vielen hilft es halt, also es gibt da dann auch verschiedene Tipps, zum Beispiel heißt der eine hier das Clit-Sandwich, was ich persönlich super lustig finde. Da wird sozusagen mit zwei Fingern sozusagen in die Vagina reingefahren und zusätzlich kommt oben noch Druck von der Hand auf den Venushügel obendrauf. Dasselbe ist auch, je nachdem, wenn ich einen Finger, Penis oder ein Sextoy ankippe, um da nach oben hinzudrücken, wenn denn da oben meine Gehfläche ist. Ganz lustig auch der Moonwalk-Move mit zwei Fingern, sozusagen als würde man Moonwalk tanzen innen drinnen oder dieses Ziehen nach draußen. Da kann eben auch ganz, ganz vieles verschieden sein. Und jetzt noch zu den G-Zonen-Zahlen, wo die genau waren. Also eben bei 48% aller Frauen ist die G-Zone oben an der Decke. Bei 19% aller Frauen, die sozusagen in dieser Studie mit dabei waren, ist die G-Zone oben, aber leicht links oder leicht rechts versetzt. Bei 9% liegt die G-Zone seitlich und bei 16% liegt sie unten am Grund der Vagina. Und das Spannende ist, ganze 20% aller Frauen geben an, dass ihre G-Zone nicht immer am selben Ort ist und das Gefühl halt erzeugt, dass es wandern würde. Genau, eben auch unterschiedlich tief. Da ist es einfach ganz wichtig, verschiedene Positionen auch auszuprobieren und mit dem Becken verschiedene Positionen zu testen. Denn ich kann mit dem Becken sehr gut steuern, wo in meiner Vagina ich sozusagen dann Druck verspüre. Spannend ist auch, dass G-Zonen mehr Druck als andere Bereiche vertragen, meistens. Das kann also auch für mich selber so sein, dass ich mal sage, boah, das ist normal gar nicht die Art von Druck, die ich sonst brauche, sondern um einiges intensiver. Natürlich nur das machen, was ich will und was sich auch gut anfühlt, aber das kann für manche was Neues sein. Eben ganz spannend auch, wenn man sich an eine Wand zum Beispiel setzt, die Knie zur Brust zieht, dann eben hinlegt und ein Kissen unter die Hüften platziert, dann findet man den auch oft ein bisschen leichter, diese Gehfläche. Und unbedingt keinen Stress machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Keinen Stress machen, nicht bewusst, ich suche den jetzt so lang und dann will ich kommen damit, sondern einfach immer wieder mal probieren und sich da bitte keinen Stress machen. Und vor allem auch, aber nicht zu früh aufgeben. Das heißt einfach, sich wirklich Zeit zu lassen und da drinnen, also in der Vagina drinnen, können wirklich überall G-Zonen versteckt sein. Also wenn man sich das so ein bisschen wie Christoph Kolumbus oder irgendeinen anderen Entdecker oder eine Entdeckerin vorstellt, die sozusagen eine völlig neue Welt erforscht. Wenn man das so lustvoll gestaltet, dann kann es wirklich auch mit einem Partner oder einer Partnerin, natürlich auch für mich alleine, total spannend und auch erregend sein. Und wichtig halt, diesen Erfolgsdruck ein bisschen wegzunehmen. Und wirklich 3 von 4 Frauen in dieser Studie haben die Stimulierung der G-Zone als lustvoll erlebt, als sie mit einem Partner, also als sie das mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen entdeckt haben. Das heißt, Partner, Partnerinnen können da wirklich hilfreich sein, aber wichtiger ist, dass der Weg erfreulich ist, als sich auf das Ziel zu fokussieren. Das Spannende ist halt einfach, dass die Stimulierung dieser G-Zone mit der weiblichen Ejakulation in Verbindung stehen kann, aber auch nicht muss. Die haben auch einen ganz eigenen Teil, wo es nur ums Thema Abspritzen geht, zu Erkenntnissen. Bei manchen, wie gesagt, habe ich vorher schon, ist das am Anfang der Lust, bei anderen ist das richtig, richtig viel Ejakulat, bei anderen weniger. Und manche empfinden einfach dieses überwältigende Gefühl von Loslassen als so fantastisch. Das Interessante ist, 41% der Frauen, die in dieser Studie mit dabei waren, haben schon mal abgespritzt. Obwohl es, und die meisten davon, das finde ich auch total schön, haben echt jahrelang gedacht, sie könnten es nicht. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass viele Frauen, die es noch nie gemacht haben, wahrscheinlich auch abspritzen können. Das ist einfach so spannend. Und da möchte ich euch einfach auch ermutigen. Ihr könnt das auch gern für euch ausprobieren. Also wer Dinge rausfinden will über sich und seinen eigenen Körper, kommt eigentlich nicht drum herum, gewisse Dinge auszuprobieren. Außer wenn ich Dinge von vornherein nicht machen will. Ich muss nicht alles ausprobieren, aber das sollte mittlerweile auch schon angekommen sein. Viele beschreiben es auch als, da ja manche Frauen wirklich auch ejakulieren, wenn sie zum Orgasmus kommen, als eine andere Art von Orgasmus. Und aber nur 20% der Frauen, die abspritzen, haben dabei auch zeitgleich einen Orgasmus. Also nicht alle. Und das finde ich ist super, super interessant, weil das wird ja sonst immer gekoppelt, stimmt aber nicht. Und für viele ist es einfach ein ganz befreiendes Loslassen, weil es natürlich auch einen gewissen Kontrollverlust mit sich bringt. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich pinkel mich an und ich spanne dann meine Beckenbodenmuskulatur an, dann kann ich auch nicht squirten. Das funktioniert dann nicht. Beim Squirten muss die Beckenbodenmuskulatur wirklich völlig entspannt sein. Manche sagen sogar, du musst dir bewusst vorstellen, dass du richtig öffnest. Ansonsten kann es nicht fließen. Und das finde ich ist auch so eine Sache. Also gerade die Beckenbodenmuskulatur ist irre spannend und intensiv für die eigene Sexualität, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ja, 87% der Frauen in der Studie dachten jahrelang, sie könnten es nicht. Also macht euch keine Sorgen. Diese Angst oder diese Bedenken haben ganz viele. Und was auch bei vielen halt so ein Problem ist, wenn es dann zum Thema Squirten kommt, ist einfach diese Angst davor, dass es gleich eine richtige Sauerei gibt, weil es natürlich bei vielen sehr nass wird. Eben das macht im Kopf natürlich Stress und wenn ich Stress habe, kann ich nicht loslassen und mich nicht entspannen. Dann bei ganz, ganz vielen hat es auch eine Weile gedauert, bis sie begriffen haben, dass sie eben nicht pinkeln mussten, weil natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich pinkel mich an, das mag, glaube ich, niemand. Also da sind wir halt in unserer Reinlichkeitserziehung darauf trainiert worden, dass das nichts Gutes ist, sich anzupinkeln. Und wenn dann eben plötzlich sich das so wässrig anfühlt und das so kommt, kann das auch total unangenehm sein. Vor dem Abspritzen beschreiben auch wirklich 20% der Frauen, dass es ein ganz starker Druck ist, der sie zum Abspritzen bringt. Auch, dass der manchmal unangenehm sein kann, weil er so ein großer Druck ist. Und dafür ist das Abspritzen danach meistens sehr, sehr entspannend und erfreulich. Und ich finde es einfach wirklich irre spannend. Schaut euch wirklich Oh My Gosh Yes an, wobei ich gleich dazu sage, es kostet was, einmalig, die erste und die zweite Staffel, aber es zahlt sich wirklich aus, super fein aufbereitet, mit Videos vor allem auch, wo man dann die Frauen selber sprechen sieht, wie sie erklären, wie sie das machen oder wie sie es rausgefunden haben bei sich selbst. Und ich finde, das ist halt, es ist so schön, weil das einfach echte Menschen sind, die da von ihrer Sexualität berichten. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen weg von diesem Leistungsdruck-Ding oder diesem Performance-Druck, weil ich habe schon das Gefühl, das ist doch bei ganz, ganz vielen im Bett auch Thema. Und manche von euch, ich will es euch nicht unterstellen, aber bestimmt gibt es einige von euch, die sich diesen Podcast jetzt anhören und hoffen, das Patentrezept zu bekomme, um selber squirten zu können oder um die Partnerin zum Squirten zu bringen. Wie gesagt, nehmt euch da den Stress raus. Es ist, wie es ist. Und je mehr Stress man sich macht, umso weniger funktioniert es meistens. Deswegen entspannt euch da ruhig, chillt. Wie gesagt, als Tipp kam Spritzen, Geschichte der weiblichen Ejakulation von mir. Ein ganz, ganz tolles Buch auch ist Frauenkörper neu gesehen. Ein illustriertes Handbuch von Laura Merritt. Das Spannende an dem ist, das habe ich gepostet, weil da ist eine Frau drauf, bei der man die Brüste sieht, die sich die Hose so leicht runterzieht und man die Schambehaarung sieht. Wurde natürlich sofort zensiert von Facebook. Danke, lieber Algorithmus, dass du uns nicht mal normale Körper anschauen lässt. Aber ja, das ist eine andere Story. Ich hoffe, dass ihr mit meinen Inputs nur so ein bisschen ein Bild bekommen habt. Es kann auch sein, dass ihr jetzt noch verwirrter seid als vorher. Dann geht es euch ähnlich wie mir, denn je mehr man sich in das Thema einliest, umso kontroversere Standpunkte erhält man und umso mehr muss man dann rausfinden, was ist denn für mich hilfreich. Und dasselbe gilt natürlich auch wie bei allen anderen Podcast-Folgen. Nehmt euch wirklich das raus, das für euch hilfreich ist und was ihr für spannend und wichtig erachtet. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr möchtet, beim Ausprobieren. Wie gesagt, Handtücher mitnehmen, dann kann auch gar nichts mehr schief gehen. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao!
Höhepunkt erreicht. Das war die heutige Folge von Sexologisch, deinem Lieblingspodcast über Sexualität, Körperwahrnehmung und Gewaltprävention. Für mehr Infos schau gerne auf meiner Website www.sexologisch.com oder auf Instagram und Facebook unter Sexologisch vorbei. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf nächstes Mal.